Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Willkommen im Nova Club.
Unter Mikro dieser Ab 21 über die Arbeiterklasse ist für euch Dominik Schropper.
Every song I've ever written is a love song.
Das ist Kay Tempest, eine ganz harte Arbeiterin am Wort, wunderbare Rapperin, Poetin, Schriftstellerin aus der Arbeiterhochburg Südlondon. Und sie erzählt uns gleich, wie viel Hard Work in ihrem neuen Album steckt. Der Journalist und Wissenschaftler Sebastian Friedrich erklärt uns außerdem, was das kreative Prekariat von heute mit den Arbeitern von früher gemein hat und was die davon lernen können. Das erste Wort aber hat Kate Tempest, die nach einem Schluck Ingwertee mal ganz easy die Arbeiterklasse Großbritanniens definiert.
The working class traditionally in Britain were the serving class or the working class, the class that, as you say, were in the steel mills or the coal mines or the shipbuilding etc. The serious tough jobs. There's a funny thing, and I was talking to somebody and they were talking about labor, like hard labor, you know. Backbreaking labor, like breaking rocks, or you know, we were discussing why this was badly paid, unpaid labor. This person said to me, "Well, it's because anybody could do it," but you know, that's absolutely not true that anybody could do it. It takes an absolutely specific, dedicated kind of strength, and the idea that certain people in Britain, anyway, would be born into a professional class or born into an aristocratic landowning class. So they would be more genetically suited to doing nothing.
that's bollocks. That's nonsense.
Yeah, I think that's nonsense, don't you?
Also, Kate Tempest findet's absolut lächerlich und Nonsens, Klassenzugehörigkeit nach der Geburt festzulegen, als ob es ginge, dass jemand als Grundbesitzer oder eben als Arbeiter geboren würde, jetzt in diesen Zeiten zumindest. Sie sagt, jemand, der harte, der körperliche Arbeit verrichtet, zum Beispiel in einem Hochofen, wo Stahl hergestellt wird, oder in einer Kohlemine, der braucht oder sie braucht dafür auch sehr spezielle Fähigkeiten und es sei eben nicht so, dass das jeder machen könne. Heute, sagt sie, sei das in Großbritannien ohnehin ein bisschen anders. Sie hat uns erzählt, da muss man froh sein, wenn man überhaupt Arbeit hat. Schließlich hat sich in Großbritannien, hören wir gleich, eine Schicht herausgebildet, in denen es Familien gäbe, wo seit drei Generationen alle von staatlichen Zuwendungen leben.
We're in quite an interesting situation in Britain at least, where to have work at all actually puts you in quite a privileged position.
And that, is that so?
Yeah, I mean there is what is known as benefits class, meaning somebody who's born into a family who for three generations have had no work. So this is what is known as a kind of underclass or a benefits class. People who are unable to work, unable to find work and unable to get off benefits. So in Britain, there's talk about these kind of new classes that are developing or emerging in this current age as work changes, as you mentioned, you know. Work is very different now and our access to work is different, etc.
Kate Tempest über die Wandlung von Jobs und Arbeit generell. Sie war heute bei uns bei Deutschlandfunk Nova zu Gast, um mit uns über ihr Lieblingsthema zu sprechen, die Arbeiterklasse. Und auch wenn man weiß, dass sie aus dem Süden Londons kommt, klassische Arbeitergegend, andere Bands haben ja deswegen auch nicht automatisch, weil sie aus ähnlichen Verhältnissen kommen, über dieses Thema geschrieben. Warum aber sie?
I'm just interested in what I know and what I see and I have always at the root of all of my work is deep love and tenderness and passion, even when it comes from a place of despair. My earlier work, my first play, Wasted, was about the lack of ambition and the loss of dreams and the difficulty in actually making any kind of serious life for yourself as a young person. This was written almost 10 years ago now, but it was definitely about how to have any kind of life at all in the climate as it was at the time as I saw it and amongst my friends, the loss of dreams and the necessity to completely sacrifice yourself to mind-numbing work in order to barely scrape by was something that I found very difficult.
Das finde ich wirklich wahnsinnig lyrisch, was sie da am Anfang gesagt hat. Die Wurzel ihrer Arbeit ist Liebe, Zärtlichkeit und Leidenschaft, auch wenn die an einem hoffnungslosen Ort entsteht. Sehr, sehr wortgewaltig. Kate Tempest, die hat auch in einem ihrer früheren Theaterstücke schon über Perspektivlosigkeit geschrieben. Perspektivlosigkeit junger Menschen in Großbritannien, das war so vor gut 10 Jahren, als es notwendig war, dass man wirklich super ermüdende, super stupide Jobs angenommen hat, um am Ende dann doch nur wieder ein Mini-Mini-Gehalt zu bekommen, mit dem man sich gerade so über Wasser halten kann. Kay Tempest über ihre Vorliebe für die Arbeiterklasse als Thema ihrer Kunst. Und darüber schreibt und rappt sie teilweise auch auf ihrem neuen Album The Books of Traps and Lessons. Kommt raus im Juni.
Deutschlandfunk Nova.
Wir sprechen heute über Arbeiterklasse. Ja, Arbeiterklasse. Bei diesem Stichwort wirft mir mein Hirn sofort immer drei Dinge hin. Blaumänner, Bauarbeiterhelme und ganz viel verschwitzte Oberkörper. Schön, ne? Aber es ist einfach so, es war lange ja so, dass Arbeiterklasse vor allem die Menschen waren, die in Stahlwerken gearbeitet haben, in Kohleminen geschuftet haben und Felder beackert haben. Heute müsste das anders bebildert werden. Da müssten Menschen am Computer sitzen, da müssten Menschen im Service sein, also in irgendwelchen Dienstleistungsjobs oder Menschen in hässlichen Promokostümen müsste man zeigen. Kann man das dann überhaupt noch Arbeiterklasse nennen? Oder ist es eher ein Prekariat, weil das, was sie alle eint, vor allem der schlechte Lohn ist und jetzt nicht, weil sie so wahnsinnig harte Arbeit machen? Ich spreche darüber mit Sebastian Friedrich, der ist Journalist und Sozialwissenschaftler, hat ein Buch über neue Klassenpolitik geschrieben und weiß sehr genau, was die Arbeiterklasse ausmacht.
Hi, grüß dich.
Wer ist denn die neue Arbeiterinnen- und Arbeiterklasse?
Ja, im Grunde hast du sie gerade schon ganz gut aufgelistet. Also es sind die Pflegerinnen, die Pfleger, die Fahrradkuriere, Paketzustellerinnen, Paketzusteller. So sieht im Grunde heute auch die Arbeiterinnen- und Arbeiterklasse aus. Und der Blaumann, die Schiebermütze, der rußverschmierte Kumpel, den sehen wir heute nicht mehr so oft auf der Straße. Aber natürlich gehört auch er noch zur Arbeiterklasse.
Kann man dann überhaupt noch von Arbeiter sprechen, habt ihr schon angedeutet, das bezog sich auf körperliche Arbeit tatsächlich auch früher mal, oder?
Aber trotzdem ist das Grundprinzip im Grunde noch das gleiche. Es gibt auf der einen Seite Arbeiterinnen, Arbeiter und auf der anderen Seite Unternehmer, sogenannte Arbeitgeber. Und die trennt etwas, nämlich das Interesse. Sie haben völlig unterschiedliche Interessen, diese beiden Gruppen. Und an diesem Prinzip hat sich nichts geändert, unabhängig davon, ob die Leute jetzt total verschwitzt auf der Arbeit sind oder ob sie sich die Finger wund klicken.
Das heißt, was eint die Leute, die da in irgendwelchen Klickfarmen arbeiten oder die Pizza für 2 Euro die Lieferung ausfahren?
Ganz grundsätzlich eint sie, dass sie alle gezwungen sind, ihre Arbeitskraft auf dem Arbeitsmarkt zu verkaufen.
Das tust du ja auch und ich auch.
Ja, sicher. Wir sind alle
sind wir auch Arbeiter?
Lohnabhängige. Ja, wir sind, würde ich sagen, Lohnabhängige tatsächlich. Also Arbeiterinnen, Arbeiter, das ist ein komplizierter Begriff, weil wir damit tatsächlich eher diese rußverschmierten Blaumänner und so assoziieren. Aber analytisch, das, was mal als Arbeiterinnenklasse verstanden wurde, da hat sich im Grunde nicht viel dran geändert, auch wenn die Erscheinung, wie gesagt, eine andere geworden ist.
Warum werden diese Lohnabhängigen bislang nicht als eine Gruppe wahrgenommen? Warum sind die alle so irgendwie verstreut in unserer Gesellschaft?
Also Klasse entsteht nicht nur am Reißbrett, man kann es nicht nur mathematisch berechnen, sondern Klasse basiert eben auch darin, dass man gemeinsame Erfahrungen hat, ein gemeinsames Handeln hat, sowas wie eine gemeinsame Kultur, eine gemeinsame Identität hat. Das hatte zum Beispiel die, in Anführungszeichen, alte Arbeiterbewegung. Und das hat aber die neue Arbeiterinnenbewegung noch nicht. Will sagen, die Klasse ist eigentlich strukturell da, hat sich aber kulturell noch nicht gefunden.
Welche Rolle spielt dann sowas wie die EU? Kommt jetzt vielleicht ein bisschen spontan um die Ecke, aber wenn ich mir vorstelle, dass Menschen aus Spanien mir heute Abend, wenn ich Bock habe, den Burger für 2 Euro pro Lieferung liefern können. Das soll sozusagen dieselbe Klasse sein wie derjenige, der das tut und aus Brandenburg kommt. Die verstehen sich ja vielleicht am Ende gar nicht. Also hat die EU, so toll sie irgendwie auch ist, auch dafür gesorgt, dass diese Leute ja nicht zusammenfinden?
Ja, das hat jetzt nicht so viel mit der EU zu tun, sondern eher was mit ja, so einer ökonomischen Globalisierung. Das hat dazu geführt, dass die Klasse auch strukturell gespalten ist. Gespalten dahingehend, dass es eben unterschiedliche Arbeitsbedingungen gibt, zum Beispiel für Menschen aus Spanien, in Italien, die in Deutschland dann eher in den schlechteren Dienstleistungsjobs angesiedelt sind. Also insofern gibt es da tatsächlich strukturelle Spaltungen, die wesentlich erschweren, dass die Klasse zu sich selbst findet.
Was kann man von dieser alten Arbeiterinnen- und Arbeiterklasse denn lernen für die, die heute sich Arbeiterinnen und Arbeiter nennen, für den Kampf gegen diejenigen, die sie ausbeuten?
Naja, man kann lernen, dass sie auch damals in einem gemeinsamen Kampf, in einem Klassenwerdungsprozess zueinander gefunden haben. Also die großen Kämpfe der alten Arbeiterinnenbewegung haben dazu geführt, dass es hier Sozialversicherungen gibt, dass Gewerkschaften einen größeren Einfluss hatten, dass dann viel, viel später dann sowas wie Mindestlohn oder sowas durchgesetzt wurde.
Bleiben wir beim Beispiel des Pizza- oder Hamburger-Ausfahrers oder Ausfahrerin. Was wäre das Erste, das ihren Stand ein bisschen verbessern?
Der erste Schritt wäre es, zu erkennen, dass sie oder er in ihrer Situation nicht alleine ist, sondern dass das die Prekarität, das ewige Hinterherstrampeln, das Schuften für wenig Geld, das Nicht-Wissen, ob man in einem Monat noch angestellt ist, dass dieses Grundprinzip mehr und mehr Menschen in dieser Gesellschaft teilen. Also wenn man diese Vereinzelung überwindet und erkennt, dass es etwas Gemeinsames gibt, ist das, glaube ich, ein erster wichtiger Schritt. Das gilt natürlich auch für dich, für mich und für vielleicht Leute, die zuhören, Grafikdesignerin sind, irgendwie kreative Arbeiterinnen, Arbeiter sind. Da geht es natürlich auch darum, die eigene Rolle in dieser Gesellschaft zu erkennen und sich nicht die ganze Zeit einreden zu lassen, naja, ich mache das ja hier, weil ich davon überzeugt bin oder weil das irgendwie mir so wahnsinnig Spaß macht. Nein, es geht darum, dass alle ihre Rolle in der Gesellschaft erkennen, reflektieren und daraus dann Schlüsse ziehen.
Jetzt hast du aber gerade gesagt, Grafikdesignerin oder Grafikdesigner oder Webdesignerin, Webdesigner, freie Journalistin, das sind ja aber Selbstständige. Was haben die denn mit den Arbeitern, also mit den Lohnabhängigen zu tun?
Naja, Selbstständigkeit ist ja so eine Sache heutzutage. Auch viele Fahrradkuriere sind formal erstmal Selbstständige und sind vielleicht gar nicht mehr in einem sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis. Trotzdem sind sie permanent gezwungen, ihre Arbeitskraft vorübergehend an jemanden zu verkaufen. Also auch in so einer Schein- oder in so einer Selbstständigkeit, und meistens ist es ja sogar eine Scheinselbstständigkeit, steckt natürlich dieses Grundprinzip drinne von Arbeiterinnenklasse.
Sebastian Friedrich, Journalist und Sozialwissenschaftler, hat ein Buch über die neue Klassenpolitik geschrieben und uns erklärt, was die alte und was die neue Arbeiterklasse ausmacht und was die neue von der alten lernen kann.
Deutschlandfunk Nova.
Pflegearbeit ist super hart, super anstrengend und ist super schlecht bezahlt, aber eben auch super wichtig. Und deswegen hat die Linke sich gesagt, ist ja bald Europawahl am 26. Mai, ist ja super, dann nehmen wir das doch in unseren Wahlkampf mit auf. Wir wollen bessere Arbeitsbedingungen für die Pflegekräfte. Klingt erstmal gut, wenn Opa und Oma nicht von jemand den Popo abgeputzt und das Abendessen serviert bekommen, die nur einen Zehner in der Stunde verdienen oder vielleicht noch weniger, sondern vielleicht ein bisschen mehr. 2.500 Euro ist der Durchschnittsbruttoverdienst einer Pflegekraft. Das sind ungefähr 3.000 Euro zu wenig, wenn ihr mich fragt. Bei manchen aus der Pflegebranche kommt es aber überhaupt nicht gut an, dass die Linken sich da so vorwagen, denn sie finden, die Pflege wird hier ganz gezielt nur zum Stimmenfang eingesetzt und die Branche an sich nicht genügend ernst genommen. Einer, der so denkt, ist Paul Deike, seit 7 Jahren Krankenpfleger. Er arbeitet freiberuflich und ich habe ihn gefragt, was ihn denn so stört an dieser Wahlkampftaktik der Linken.
Genau, das ist das Teil des Problems. Die Linke hat ja für sich entdeckt, die Pflegebranche für sich retten zu wollen. Das Problem beginnt schon damit, wenn man sich die Programme der Linken durchliest, dann geht es vor allem um Begriffe aus der Laienpflege und aus der Altenhilfe und hat nichts mit dem professionellen klinischen Habitus zu tun, in dem wir in unserer Arbeit verfahren.
Ja. Geht der Satz noch weiter? Das klang so, als würde der dann auch weitergehen an der Stelle?
Wenn man den professionellen Beruf der Pflege reduziert auf diese Altenhilfe und Laienpflege, dann manifestiert man eigentlich eine Prekarisierung des Berufes, der seit den 90ern bis heute massiv anhält. Und da hat mit dem professionellen Selbstverständnis der Pflege selbst nichts zu tun.
Ich glaube, da müssen wir mal ein bisschen an die Begriffe ran. Paul, Prekarisierung heißt ja, dass da sozusagen Leute für relativ wenig oder sehr wenig Geld Jobs machen, die dann auch noch schlecht ausgebildet sind, diese Menschen. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, dann geht es dir darum, dass die Linke irgendwie das Ganze so als Wohlfühl-Jobbranche abtut und ihr aber wollt, dass ihr professionell wahrgenommen werdet, weil ihr sagt, wir sind gut ausgebildet, leisten wertvolle Arbeit am Menschen, wir wollen da verdammt nochmal auch die Kohle dafür haben, die uns zusteht.
Genau, wenn die Linke sich als gleichwertiger Kooperationspartner mit der Pflege zusammentun möchte, dann kann ich das nur begrüßen. Was zurzeit abläuft, ist, dass sie, wie gesagt, mit Begriffen der Laienpflege und der Altenhilfe arbeitet und eine Zusammenarbeit auf dieser ungleichen Augenhöhe abgelehnt werden muss.
Gibt es denn irgendjemanden in der Parteienlandschaft, wo du sagst, ja, die haben das Problem wirklich erkannt und die machen nicht nur Stimmenfang mit meiner Branche?
Naja, ich bin selber nicht der größte CDU-Fan und auch nicht unbedingt der größte Grünen-Fan. Was ich den beiden Parteien aber vorhalten muss, ist, dass sie sich für eine Kammerbildung aussprechen. Das lehnen Linke und verwandtschaftlicherweise Verdi konsequent ab.
Was ist da das Problem?
Das Problem ist, wir brauchen eine dringende politische Emanzipierung der Pflege in Form von Kammern. Einhergeht mit einer Profilschärfung des Berufes und einer Abgrenzung nach außen, das heißt mit einer professionellen Selbstverwaltung. Das Letzte, was wir brauchen, ist ein wohlwollender oder mehr oder weniger wohlwollender Patriarch in Form von Verdi, der dem Pflegekräften über die Köpfchen streichelt und alle 2 Jahre mit frohen Lohnbotschaften winkt, die sich gerade mal so 1, 2, 3 Euro über den gesetzlichen Mindestlohn erstrecken.
Jetzt hast du gesagt, du wünschst dir, dass der Beruf professioneller wird, dass eben weniger Pflegehilfe geleistet wird, beziehungsweise nicht geleistet wird, sondern aber dass das, was ihr macht, entsprechend bezahlt wird. Das heißt aber am Ende, dass die Leute ja auch besser ausgebildet werden müssen, dass es vielleicht nicht nur eine Ausbildung, sondern ein Studium auch ist. Das würde ja aber die Hürde wieder höher legen und am Ende kommen vielleicht dann doch weniger Leute. Das hilft ja dann niemandem am Ende.
Zum einen müssen wir es wieder schaffen, dass der Pflegende oder die Pflegende das, was sie einmal gelernt hat, nachkommen kann. Und da brauchen wir eine zunehmende, eine progressive Akademisierung, um diesen Berufszweig auch für Menschen interessant zu machen, die nicht nur sich angezogen fühlen von diesen medial inszenierten Kuschellandschaften, die immer wieder von der Politik entsendet werden. Pflege ist kein Familienersatz. Pflege ist professionelle Dienstleistung im 21. Jahrhundert.
Würdest du unter den gegebenen Umständen jetzt wieder Krankenpfleger werden?
Nein.
Klares Wort. Paul Deike, Krankenpfleger seit 2012, wehrt sich dagegen, dass die Pflege für die Europawahl von der Linken instrumentalisiert wird. Und stattdessen fordert Paul, nehmt uns und unseren Beruf endlich ernst und zahlt uns mehr.
Ab 21.
Das Letzte vom Tag. Und das war heute auch noch.
Viersen. Eine 3-Jährige hat im nordrhein-westfälischen Viersen ihre eigenen Eltern gefangen genommen. Während Mutter und Vater im Schlafzimmer waren, schloss ihr Töchterchen kurzerhand von außen die Tür ab, wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag berichtete. Da die Wohnung im 4. Stock liegt und das kleine Mädchen die Schlafzimmertür nicht wieder öffnen konnte, wählten die Eltern den Notruf der Polizei. Als die Beamten am Haus waren, warfen die Eltern ihnen Haus- und Wohnungsschlüssel aus dem Fenster zu. So konnten die Polizisten ohne Anwendung von Gewalt die Gefangenen befreien und das aufgelöste Kind trösten. Wie genau die Eltern die Zeit allein im Schlafzimmer verbracht haben, ist nicht bekannt.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Die Podcasts jederzeit auch auf deutschlandfunknova.de.